Wenn ich heute hier stehe, dann stehe ich als ein schwacher Mensch, als einer, der auf Gott vertraut, einer, der Gott gebeten hat, Herr, schenke mir die Worte, schenke mir die Botschaft und so weiter. Deswegen möchte nicht ich heute im Mittelpunkt stehen, sondern ich möchte, dass das Wort Gottes heute im Mittelpunkt steht. Und ich lade euch ein, Lukas Evangelium Kapitel 17 aufzuschlagen, und wir lesen dort ab Vers 5 bis Vers 10. Lukas Evangelium Kapitel 17, 5 bis 10. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und dann sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnützige Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Die Aposteln, die Jünger, kommen zu Jesus, zu ihrem Herrn, und sie haben eine Bitte: Mehre uns den Glauben. Ich glaube, diese Bitte ist verständlich. Warum ist sie verständlich? Weil ich auch sehr oft zu Gott komme, zu Jesus komme mit der Bitte: Herr, mehre mir den Glauben, stärke den Glauben. Ich möchte mehr Glauben haben. Aber warum kommen die Jünger? Warum bitten sie um mehr Glauben? Vielleicht haben sie so einen Mangel verspürt. Wir haben wenig Glauben. Lukas erzählt nicht, was der Anlass für das Gefühl des Unvermögens war. Ihm kommt es besonders auf die Antwort Jesu an. Ein Glaube wie ein Senfkorn kann Großes bewirken. Darauf kommt es ihm an. Wahrscheinlich hat Jesus mehrmals dieses Gleichnis oder diesen Vergleich auch erzählt. Aber in Matthäus Evangelium steht es im Zusammenhang mit dem Versagen der Jünger. Nämlich, da ist ein Vater, und dieser Vater hat einen Sohn, und der Sohn ist krank, sehr krank. Und er kommt zu den Jüngern, weil er Hilfe braucht, weil er nicht mehr weiß, wohin er gehen sollte, damit der Junge gesund wird, und er muss ständig auf den Jungen aufpassen, weil er ist besessen, und mal wirft ihn der böse Geist ins Feuer, dann ins Wasser, dann sonst noch wohin, und er ist machtlos, hilflos, kraftlos, und er hat eben dieses Problem. Und dann kommt er zu den Aposteln, kommt er zu den Jüngern und bittet sie, sie sollen ihm doch helfen, sie sollen das Kind, den Sohn, doch heilen. Die Jünger haben es versucht, haben kläglich versagt, konnten nichts tun, konnten nicht heilen, und das vor Augen vieler Menschen, die an diesem Tag sich versammelt haben dort an diesem Ort und sie haben sich total blamiert. Total blamiert. Jesus hat sich auch damit blamiert, obwohl er in diesem Augenblick nicht da war. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen, die dabei waren, die das erlebt haben, gesehen haben, nach Hause gegangen sind und waren total enttäuscht und haben gesagt, was soll diese Bewegung? Vielleicht haben die Pharisäer, die auch dabei waren, spöttisch gelacht und der Glaube der Jünger war blamiert und es ging ihnen nicht gut. Und ich glaube, wir können das irgendwo auch nachvollziehen, wenn wir in so einer Situation wären und uns blamiert hätten und der Glaube hätte nicht ausgereicht oder was auch immer jetzt, ja, und die Leute hätten über uns gelacht, wir hätten uns auch genauso gefühlt. Und das ist verständlich. Und ich spüre das auch sehr oft, ja, und vielleicht ihr auch. Und ich würde gerne helfen, ich würde gerne so vieles machen, aber ich merke, der Glaube fehlt mir da. Es sind junge Menschen, die zum Beispiel so nicht zu Gott finden, ja. Und ich möchte ihnen helfen und ich möchte bei ihnen sein und ich möchte ihnen genau das sagen, was ihr Leben verändern könnte, was sie in eine ganz andere Richtung bringen könnte. Ich möchte das und ich bemühe mich und ich bete für diese Menschen, ja, damit sie wirklich den richtigen Weg erkennen und auch den richtigen Weg gehen. Aber ich merke, das funktioniert nicht, ja. Und da frage ich mich, fehlt mir da der Glaube? Ist mein Glaube ganz klein? Neulich betete ich für einen Bruder, der schon etwa 35, 38 Jahre krank ist. Er wurde schon zweimal operiert an Darm und jetzt musste er das dritte Mal operiert werden und ich bin dann zu ihm gegangen, ich habe ihn besucht und wir haben intensiv gebetet, damit er gesund wird, damit er nicht noch einmal operiert wird, weil ein Meter Dünndarm entfernt worden ist und er ist an sich sehr gefährlich. Und da kamen die Kinder, hat auch drei Töchter wie ich, ja, und wir beteten alle zusammen. Das ist so die Realität des Lebens. Oder eine Schwester, die lebte in einer Wohnung, ist 30 Jahre alt, hat zwei Kinder. Der Mann hat sie verlassen, weil sie krank geworden ist. Sie lebte in einer Wohnung, wo viel Schimmel war und ihre Lunge hat sich entzündet und sie würde sterben, wenn man keine neue Lunge, also keine Transplantation macht. Sie würde sterben. Für sie habe ich gebetet. Es geht ihr einigermaßen gut. Ja, aber ich möchte mehr. Ich möchte, dass sie gesund wird. Ich möchte, dass dieser Bruder gesund wird. Fehlt mir da der Glaube? Wer kann mir helfen, wenn nicht Jesus? Und ich bete immer wieder. Die Not in der Gesellschaft, die ist ja enorm, die ist ja groß. Und es gibt viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Es gibt viele Dinge, die in der Gesellschaft nicht in Ordnung sind. Auch in der Gemeinde gibt es viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ja, einige Länder zum Beispiel in der EU, die wollen, das war jetzt in der Vergangenheit, die wollen austreten. England hat den Brexit erklärt und so weiter. Und die EU steht vor einer gewaltigen Krise. Und einige Länder, die wollen die Flüchtlinge aufnehmen, die anderen wehren sich, also die sind total uneinig. Europa ist gespalten und die Welt auch, ja. Wenn wir so Richtung Amerika sehen, Richtung des neuen Präsidenten Trumps, dann merken wir, wie die Welt plötzlich so in einer Spannung lebt. Und wir stehen da und können nicht helfen. Natürlich können wir nicht helfen, aber wenn wir da in der Welt nicht helfen können als kleine Freikirche, wie ist das bei uns in der Gemeinde? Streiten wir uns nicht? Ist bei uns immer alles Friede, Freude, Eierkuchen? Oder reiben wir uns auch? In der Gemeinde Siegen, das kann ich jetzt sagen, gibt es zwei Familien, die schon 6 Jahre im Streit leben. Und die können sich nicht vergeben. Und die pushen sich immer so. Du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, ihr seid schuld und so weiter. Und ich stehe so dazwischen, ja, und ich möchte, dass sie sich versöhnen. Ich möchte, dass sie eins werden, ja, weil der Streit, es geht um die Eltern. Das sind Geschwister, es geht um die Eltern. Um die Eltern streitet man sich nicht, oder? Auf jeden Fall streiten wir uns. Und ich kenne manche Gemeinden, die streiten sich um das Liederbuch. Ja? Also Gemeinde Detmold streitet sich nicht, aber das neue Liederbuch, Glauben, Hoffen, Singen, ja, ist das ein gutes Liederbuch, ist das ein schlechtes Liederbuch? Und da streitet man sich. Ja? Und unsere Freikirche, ich sage das hier ganz offen, weil ich hier zu Hause bin, natürlich, ja, Baden-Württemberg und der Rest oder der Norden des Deutschlands, ja, wir streiten uns, ja, wer ist jetzt besser, wer ist jetzt heiliger? Keiner. Also, ich möchte das Gemeinsame betonen. Ich möchte am liebsten ein Wunder der Versöhnung erleben. Ich möchte so viel machen und dann bete ich, Herr, stärke meinen Glauben, mehre meinen Glauben, ja, bewirke so viel. Und ich sehe diese Not, ja, und ich sehe auch diese Not, liebe Gemeinde, und sind wir doch ehrlich. Manche Gemeinden, ihr seid glücklich, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass Vincent nach vorne kommt und spielt oder Tirza oder Olga oder wer auch immer. Aber manche Gemeinde, die haben solche Klavierspieler nicht. Die sind überaltert. Vielleicht gehen sie irgendwann ein. Ich weiß es nicht. Ja? Aber ich bete. Die Not ist groß. Ja? Die Not ist wirklich groß und viele, viele Geschwister, früher war das anders, früher war das super, also da freute ich mich, ja, da war so eine gewisse Konkurrenz in der Gemeinde, positive, gute Konkurrenz, der eine wollte Gemeindeälteste werden, der andere, die anderen, ja, heute ist das total anders, heute musst du jemanden finden, zu ihm gehen, könntest du nicht bitte, ja, kannst du dir das überlegen und so weiter, also viele ziehen sich zurück. Ich weiß nicht. Also, und verzweifelte Appelle helfen da auch nicht. Ja? Und dass junge Leute weggehen und die Gemeinde verlassen, das ist ja auch eine Tatsache. Darüber sprechen wir nicht. Ja? Und manchmal höre ich die Geschwister, ich weiß nicht, ob ich da jemanden zum Gottesdienst einladen sollte. Ich schäme mich manchmal. Das stimmt doch auch. Wie kann man so einen Trend umkehren? Ich habe keine Lösung, so hundertprozentige Lösung. Ja klar, ich habe so ein paar Ideen, wie man das alles besser machen könnte, ja. Aber ich habe da keine hundertprozentige Lösung. Und ich möchte so einen Glauben haben, da das Böse besiegt, der die Gemeinden versöhnt oder die Geschwister versöhnt, dass die Jugend in der Gemeinde bleiben, dass die Gemeinde brennt, dass die Gemeinde etwas Besonderes ist, dass die Adventbotschaft verkündet wird. Also ein Glaube, der uns Mutlosen wieder Mut schenkt, ja, dass wir vorangehen, dass wir begeistert sind, dass wir so ein Lächeln im Gesicht haben und durch die Gegend gehen, wenn ich im Büro sitze, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich arbeite, dass ich so ein freundliches Lächeln habe, ja, eine Hoffnung ausstrahle, ja, und die Menschen es merken, ja, und sagen, tut, also dieser Mensch, der ist da, irgendwie ist er so anders, ja, Frieda, ne? Also, wenn ich dich in der Stadt sehen würde, würde ich sagen, das ist ein anderer Mensch, ja. So, aber manchmal, Manchmal frage ich, wo ist denn Jesus? Klar, ist im Himmel. Keine Frage, also oder blöde Frage, ja. Ist im Himmel, ja, ich weiß es. Und jeden Tag bete ich und bringe ihm dieselben Nöte, die Nöte der Gemeinde, die Nöte meiner Freikirche, die ich liebe. Aber ging es den Jüngern auch nicht so, als sie dem Kind nicht helfen konnten? Sie wollten ja. Jesus war nicht da. Wo war er? Er war auf dem Verklärungsberg. Ja? Jesus war in der Herrlichkeit auf dem Verklärungsberg. Und unten hat er sie sowas wie alleingelassen, den Nöten, in den menschlichen Niederungen hat er sie alleingelassen. Haben sie so interpretiert. Vielleicht waren sie sogar ein bisschen ärgerlich auf Jesus. Warum hat er Petrus, warum hat er Johannes und Jakobus mitgenommen und in uns nicht? Und dieses Versagen hat ihnen zu schaffen gemacht. Warum konnten wir nicht dem Jungen helfen? Warum konnten wir ihn nicht heilen? Warum? Und das vor den Augen so vielen Menschen, die jetzt über uns lachen und wir haben uns total blamiert. Und das hat ihnen natürlich leid getan. Also mir hätte es auch leid getan. Und sie standen ganz jämmerlich da. Ganz jämmerlich. Da kommen sie zu Jesus. Und da kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, mehre uns den Glauben. Wir wollen uns nicht mehr noch einmal blamieren. Das ist peinlich. Das ist unangenehm. Deswegen, Jesus, wir bitten dich, mehre uns den Glauben. Stärke uns den Glauben. Mach ihn größer in uns. Schenke uns das. Und was sagt Jesus? Was sagt er? Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, versteht ihr Jesus? Wie ein Senfkorn, das kannst du ja noch nicht mal so in der Hand halten, ja? Das kannst du vom Weiten nicht sehen. Also ich kann von hier Katharina sehr gut sehen, ja. Aber wenn ich jetzt so ein Senfkorn zwischen zwei Fingern halten würde, würde Katharina diesen Korn sehen? Glaube ich nicht, ja. Sogar Ruth, die jetzt hier vorne sitzt, würde dieses Korn nicht sehen können, ja. Aber Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, also kleinen Glauben, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde, und was würde er machen? Er würde euch gehorsam sein. Boah. Ich hätte von Jesus etwas anderes erwartet. Ich hätte von ihm erwartet, hier habt ihr mehr Glauben. Das hätte ich von ihm erwartet. Ich hätte von ihm erwartet, dass er so die Hände auflegt auf die Jünger und für sie betet und sagt, hier habt ihr mehr Glauben. Oder ich hätte von ihm erwartet, dass er sagt, okay, in einer Stunde kommen wir alle zusammen, da gebe ich euch eine Bibelstunde, wie man mehr Glauben bekommen könnte. Das hätte ich von ihm erwartet. Oder ich hätte von ihm dass er so ein Rezept gibt. Also du machst Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und beim Punkt 5 hast du wahnsinnig viel Glauben. Das hätte ich von Jesus erwartet. Ja, das hätte ich erwartet. Aber das, was Jesus hier sagt, das ist für mich so irgendwie befremdlich, wie Jesus hier reagiert. Er war doch die richtige Adresse. Wo sollten sie den Glauben denn bekommen, wenn nicht von Jesus? Wohin sollten sie gehen, um Glauben zu bekommen? Wohin? Doch zu Jesus. Er war die richtige Adresse. Und welche Bitte könnte besser sein als diese Bitte? Also ich hätte mich gefreut, ja, ich freue mich jedes Mal, wenn Jugendliche oder Kinder oder wer auch immer jetzt kommt und sagt, kannst du mir helfen? Ich freue mich, ja. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich, ja. Ich freue mich. Ich sage das ehrlich, ja. Aber Jesus sagt, ein Glaube, so winzig wie ein Senfkorn, kann schon Gewaltiges vollbringen. Ja, stimmt das denn? Ja, stimmt das denn? Wenn schon ein winziger Glaube reicht, um ein Wunder zu vollbringen, ja wozu mehr Glauben denn? Merkt ihr, dass die Antwort Jesu so irgendwie doch komisch ist? Und als die Jünger den Vater dann enttäuscht haben, also den Vater des Kindes enttäuscht haben, versagt haben, dann fragen sie Jesus, warum konnten wir dem Jungen nicht helfen? Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Warum? Und Jesus antwortete in Matthäus 17, 20, er sagt, wegen eures Kleinglaubens. Ja, Moment mal. Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Heißt das nicht, dass man mehr Glauben haben müsste, wenn der Glaube klein ist? Und warum redet hier Jesus so und sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein? Ja, warum so drastisch? Und wie kommt Jesus auf so ein, ich sage mal jetzt, verrücktes Wunder? Wie kommt er darauf? Ich sage mal einfach, was soll der Baum im Meer? Was soll er dort? Was hat er dort verloren? Warum hat der Jesus nicht gesagt, dann könnt ihr schwer Kranke heilen? Oder ihr könnt die Gemeinden versöhnen, die Geschwister versöhnen? Oder jungen Menschen helfen? Oder Menschen zu Jesus führen? Warum hat er das nicht gesagt? In Matthäus Evangelium sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Ja, warum so etwas Verrücktes machen? Wozu? Welchen Sinn hat das? Ich weiß nicht, in Detmold gibt es einen Berg hier, der so eine Bezeichnung hat, den man so nennen kann, was weiß ich. Köterberg, okay, warum müsste der Köterberg nach Hamburg versetzt werden, sage ich mal jetzt so. Ne? Warum, wozu? Ist doch gut hier. Ja? Auf dem richtigen Ort, in der richtigen Stadt, wo ihr lebt, also da muss der Berg hin. Ich verstehe Jesus nicht. Jesus redet so, das ist meine Antwort jetzt. Ich denke, weil er aufgeregt ist. Weil er mit dieser Bitte nicht einverstanden ist. Es gibt natürlich viele Beispiele, interessante Beispiele, wo Jesus solche Dinge sagt. Zum Beispiel, man zündet doch nicht ein Licht an und setzt dann einen Topf drüber. Hat er auch gesagt. Ja. Oder er sagt, wer gibt seinem Sohn einen Stein, wenn er um Brot bittet? Auch so ein verrückter Vergleich. Ja. Das macht doch keiner. Aber Jesus redet so. Warum redet er so? Also ich glaube, er findet diese Bitte um mehr Glauben, findet er absurd. Er findet es nicht gut. Nicht gut. Ihm gefällt diese Bitte nicht um mehr Glauben. Ihm gefällt es nicht. Er weigert sich. Und deswegen ist die Antwort, seine Antwort irgendwo befremdlich. Aber ich stelle mir so die Frage, was ist falsch an dieser Bitte? Was ist an dieser Bitte falsch? Mehre uns den Glauben. Jesus ist hier sowas wie ein Arzt. Ja, er weiß, da gibt es eine Stelle, ja, und dann schneidet er auf, nimmt, was weiß ich, das Geschwür raus, ja, schneidet natürlich gründlich alles raus, ja, und genau das ist hier auch passiert. Er schließt ein Gleichnis an, die uns eine gewisse Antwort gibt. was für die damalige Zuhörer ein Absurd ist. Er sagt im Vers 7, wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Und dann sagen die Jünger, das ist Quatsch. Ja, das haben die damals so nicht gemacht, also zu einem Knecht sozusagen. Und in Vers 8 sagt er, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Natürlich sagen die Jünger, klar, das ist richtig so, so ist das. Oder im Vers 9, dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? Die Jünger sagen, das ist Quatsch, er dankt nicht. Ja? Ein Sklave ist ein Sklave und er macht eben das, was ihm befohlen wird. Und wenn er mal von dem Herrn einen Dank bekommt, das ist dann etwas Außergewöhnliches, aber ansonsten ihm Danke sagen, das macht er nicht. Und dann vergleicht Jesus seine Jünger. Er sagt ihnen, so auch ihr. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, alles, was auch immer jetzt, ja, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnützige Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also, das ist das Problem der Bitte um mehr Glauben. In dieser Bitte um mehr Glauben steckt ein Bestreben dahinter, gut dazustehen. Das ist das Bestreben. Ich möchte mehr Glauben haben, damit ich gut abschneide, damit ich gut dastehe, damit ich mich nicht blamiere. Die Jünger hätten gerne mehr Glauben gehabt, um das Kind zu heilen. Sie hätten gerne diese Blamage erspart. Und das soll natürlich ihnen nicht noch einmal passieren. Versteht ihr? Gib uns mehr Glauben. Und ich wünsche mir auch mehr Glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch mehr Glauben euch wünscht, damit ich etwas Entscheidendes tun kann. Das steckt dahinter. Und ich stehe ratlos da manchmal und es gefällt mir nicht. Mir gefällt es nicht. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Es geht mir darum, wie ich dastehe. Und deswegen komme ich zu Jesus, deswegen bete ich und bitte ihn, ich wünsche mir mehr Glauben, weil ich etwas Großes bewirken möchte. Natürlich für Jesus, natürlich für meine Nachbarn, natürlich für die Menschen, natürlich für die Gemeinde und so weiter. Ich möchte das, so denke ich, im Namen Jesu tun. Etwa so. Also, wenn ich etwas machen will, was auch immer jetzt, ja. Mein erster Schritt ist immer, ich schaue, welche Ressourcen habe ich. Na, welche Ressourcen habe ich? Reicht mein Glaube? Wenn mein Glaube nicht reicht, wenn der Glaube der Gemeinde nicht reicht, dann lassen wir das, dann machen wir nichts. Ja. Wir prüfen erstmal unsere Ressourcen. Ja. Es wird ja doch nichts. Deswegen, weil es nichts wird, komme ich zu Gott und ich bete, Herr, schenke meiner Gemeinde und schenke mir mehr Glauben. Ich bete um die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, warum bete ich um die Kraft des Heiligen Geistes? Damit der Heilige Geist auf mich kommt, damit er von Gott ausgegossen wird auf mich, auf meine Gemeinde und damit dann etwas Großartiges passiert, etwas Außergewöhnliches. Ja, und weil ich merke, ich habe das nicht, weil ich merke, ich habe wenig Kraft oder ich merke, die Gemeinde hat wenig Mut oder wenig Kraft, dann mache ich eben diesen ersten Schritt und ich komme zu Gott und ich sage, mehre unseren Glauben, mehre meinen Glauben. So gehen wir doch immer vor, oder? Wir schätzen erstmal die Kräfte ab, ja? Und wenn sie zu klein sind, dann packen wir überhaupt nicht an. Dann lassen wir alles liegen. Und das klingt auf den ersten Blick doch vernünftig, oder? Ich möchte doch nicht viel Geld in den Sand setzen, ja? Zuerst hat Deutschland sich aufgeregt und hat gesagt, also wir müssen überlegen, wie viele Flüchtlinge wir annehmen können, also beherbergen, ja? Also das ist doch vernünftig, oder? Also, und wenn die kommen und kommen und kommen und kommen und kommen, ja, und es gibt kein Ende, ja, also das geht doch so nicht. Also wir prüfen erstmal, was können wir leisten? Was kann die Gemeinde leisten? Was kann ich leisten? Und wenn wir feststellen, die Gemeinde ist lebensfähig, und wenn wir feststellen, ich kann dies oder jenes erledigen, dann machen wir es. Aber wenn wir feststellen, es geht nicht, deswegen lassen wir es. Das heißt, die Bitte um mehr Glauben drückt Unglaube aus. Nicht Glaube, sondern Unglaube. Die Bitte nach mehr Glauben drückt Unglaube aus. Und genau deswegen gefällt es Jesus nicht. Und genau deswegen reagiert er so. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das Wesen des Glaubens besteht darin, dass wir nicht auf uns schauen. Das Wesen des Glaubens besteht darin, dass wir auf Gott schauen, auf seine Möglichkeiten. Aber das Wesen des Unglaubens besteht darin, dass ich auf mich schaue, auf meine Fähigkeiten, auf die Möglichkeiten meiner Gemeinde. Darauf schauen wir. Und natürlich finden wir bei uns immer wenig Glauben. Das ist doch klar. Und wenn wir zu Gott beten, dass er unseren Glauben zu einer Topform bringt, dann ist das manchmal so, dass wir im Gebet erstmal zu Gott kommen, die Hand ausstrecken, um Hilfe bitten. Und wenn wir diese Hilfe bekommen haben, dann sagen wir, okay, danke schön, lieber Gott. Jetzt kommen wir auch alleine irgendwie zurecht. Jetzt brauchen wir dich nicht. Das bedeutet, dass diese Bitte um mehr Glauben ist ich bezogen, auf mich bezogen. Wie stehe ich da? Ich möchte mich nicht mehr blamieren. Ist das nicht so, dass wir als Freikirche oder als einzelne Gemeinden oder auch als einzelne Gläubige sehr oft beten und bitten um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Warum machen wir das? Normalerweise machen wir das deswegen, weil wir glauben, wenn der Heilige Geist kommt, wenn er auf uns ausgegossen wird, dann werden wir 3000 Menschen an einem Tag taufen. Das wäre doch ein besonderes Ereignis. Wie würden wir dann dastehen? Stellt euch vor, wie würden wir dann dastehen? Wie würde ich als Prediger dastehen anstelle von Petrus, wenn das heute sich abspielen würde, dieses Pfingstereignis? Wie würde ich dastehen? Wie würden wir als Gemeinde dastehen? Ja, heldenhaft. Ja, etwas Besonderes würden wir dann sein. Ja, alle würden über uns sprechen und wir alle würden sagen, wir kommen alle nach Detmold. Hier ist die Ausgießung des Heiligen Geistes wahrhaft. Gefällt euch das? Gefällt euch dieser Gedanke? Ja? Wie würden wir dastehen? Deswegen sagen wir, bevor wir überhaupt etwas anfangen, beten wir erstmal um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist auf uns kommt, na, dann machen wir uns auf den Weg. Aber vorher bleiben wir ganz brav sitzen. Ist das nicht so? Zuerst die Kräfte abschätzen und dann die Angst überwinden und dann losgehen. Das ist Unglaube. Was ich immer noch so höre, auch in den Gemeinden, ja, da gibt es welche, die kommen, ich bezeichne mal das und ich sage das auch ganz bewusst, als Besserwisser. Erst musst du die Gemeinde reinigen. Dann musst du die Gemeinde verjüngen. Und erst dann, wenn du das geschafft hast, und das kann Jahre dauern, ja, erst dann kannst du loslegen. Erst dann. Sowas habe ich schon auch sehr oft gehört. Aber das zeigt mir doch persönlich, wie sehr wir mit uns beschäftigt sind. wie sehr ich mich mit mir beschäftigt bin, weil ich mich fürchte, weil wir als Gemeinde uns fürchten, oh, wir könnten uns ja blamieren. Wie würden wir dann dastehen? Aber dabei bleibt es ja nicht. Und das gefällt mir bei Jesus. Er bleibt nicht dabei. Jesus sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorsam sein. Ja, was will Jesus damit zum Ausdruck bringen? Ja, er will zum Ausdruck bringen, die Möglichkeiten Gottes, die sind unbegrenzt. Gott kann so viel machen. Davon können wir noch nicht mal träumen, was Gott machen will. Und die Antwort Jesu bestätigt uns, dass es uns an Glauben mangelt. Natürlich, ja, vielleicht sogar gewaltig. Ja. Aber kleiner Glaube ist für Jesus kein Problem. Der Glaube wie ein Senfkorn ist für Jesus kein Problem. Es kommt auf die Haltung an. Will ich im Mittelpunkt stehen oder soll Gott im Mittelpunkt stehen? Darauf kommt es an, auf die Haltung. Will ich, dass alle auf mich schauen oder will ich, dass alle auf Gott schauen? Auf das, was er vollbracht hat oder vollbringen wird. Also die Antwort Jesu ist eigentlich die Erhörung ihrer Bitte. Wie kann ich das verstehen? Ganz einfach, Jesus möchte alle Glaubenshindernisse beseitigen. Er möchte diese egoistische Haltung, die in mir drin steckt, beseitigen. Ja, er möchte, dass ich loswerde von dem Gedanken, ich soll im Mittelpunkt und ich muss im Mittelpunkt stehen. Ja, er möchte, dass ich davon frei werde. Er möchte, dass wir als Gemeinde frei werden von Angst, denn alles ist Gott möglich. Das Zweite ist, und ich sage das noch einmal und ganz bewusst, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, auf uns kommt es nicht an. Auf uns kommt es nicht an. Ja. Schaut mal, welch eine Entlastung. Auf uns kommt es nicht an. Auf dich kommt es nicht an. Ja. Wie viel würden wir uns sparen? Oder wie viel bleibt uns erspart? Ich würde den Satz so formulieren. Ja. Wir denken immer, auf uns kommt es an, auf mich kommt es an. Nein, kommt es nicht an. Wenn das auf uns ankommen würde, ja, genau deswegen streiten wir uns ja. Genau deswegen, weil wir denken, auf uns, auf mich kommt es an. Nein, es kommt auf Gott an. Er lenkt den Blick der Jünger auf Gott, auf die Möglichkeiten Gottes, ja, die hier in diesem Vergleich gemacht werden. Ja, wenn ihr den Glauben hättet wie ein Senfkorn und würdet zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, dann würde er euch gehorsam sein. Ja, darauf kommt es an. Ja, deswegen kommt es nicht darauf an, was ich kann, wie viel ich kann. Also, stellt euch vor, der Gemeindeausschuss kommt zusammen und sagt, wir wollen etwas machen, so ein Projekt starten. Ich nehme mal an, wir sind alle noch so irgendwie beschäftigt, wie können wir den Menschen helfen? Also, wie können wir den Menschen helfen in der Stadt? Wem auch immer jetzt, also Menschen, die in der Not sind, die Hilfe brauchen. Ja, und dann würden wir eine Umfrage starten. Wer würde mitmachen? Wer würde mitmachen? So. Und dann stellen wir hinterher fest, nach der Umfrage, alle sind sehr beschäftigt. Der eine muss studieren, der andere muss arbeiten, der andere ist krank, der vierte noch irgendwas, ja, muss sonst noch was machen, ja. Und alle sind überlastet und wir kommen zu der Schlussfolgerung, wir können nichts machen. Aber plötzlich ist da einer da und sagt, liebe Geschwister, ich würde jetzt, was weiß ich, Pakete sammeln, ich würde Lebensmittel sammeln, ich würde ins Internat fahren, ich würde zu den Flüchtlingsheime fahren und ich würde das machen. Und wenn jemand unter euch da ist und helfen will, dann gerne. Und dann merken wir, es geht. Und dann merken wir, es geht. Am 23. Oktober dieses Jahres haben wir, also meine Frau und ich, haben ein Jubiläum. 40 Jahre verheiratet. Ne? So. Wenn ich vor 40 Jahren gefragt hätte, würde meine Liebe ausreichen für 40 Jahre? Vincent, du lächelst. Ja, es freut mich, also dein Lächeln freut mich. Ja, aber wenn man so vorgehen würde, würde man überhaupt heiraten? Ist die Liebe sowas wie stückelbar? Kann man die irgendwie so messen? Also die Liebe reicht für, was weiß ich, 30 Jahre oder 40 Jahre oder vielleicht nur für 5 Jahre. Wenn man so denken würde, dann würde nie etwas passieren. Deswegen heiratet man. Das ist ein Risiko, keine Frage. Ja, Thomas, du weißt, das ist ein Risiko. Nein, bei dir und bei euch nicht. Also, ja, aber man messt doch die Liebe nicht. Man heiratet, weil man liebt. Ja? Und man überlegt nicht, also in 40 Jahren würde ich meine Frau noch oder meinen Mann lieben oder nicht. Also ich habe diese Frage nicht gestellt damals, vor 40 Jahren. Oder ja, habe sie einfach geheiratet, hat mir gefallen. Also bin zufrieden bis heute. Also ich weiß nicht. Also ich stelle mir vor, also als Kain geheiratet hat, ja, der hat, wenn die Leute vor der Sintflut so 900 Jahre gelebt haben, so im Schnitt, ja, die arme Frau 900 Jahre mit so einem Mann zu leben, der die anderen getötet hat, also seinen Bruder getötet hat. Ich bin doch im Vergleich mit ihm doch ein guter Bursche, oder? Ja, also, was will ich damit sagen? Wenn wir immer nur überlegen, reicht der Glaube oder nicht, dann kommt es auf uns an. Und das gefällt Jesus nicht. Diese Bitte gefällt ihm nicht. Aber er möchte diesen Unglauben, den Wesen des Unglaubens, diese Haltung möchte er beseitigen. Er will deutlich machen, es gibt nichts, wenn er diesen Vergleich macht mit dem Senfkorn und mit dem Maulbeerbaum, dass er sich verpflanzen soll, ja, dann will er zum Ausdruck bringen, es gibt nichts, was Gott nicht kann. Was kann uns hindern, wo uns Not begegnet? Einfach anzufangen. Einfach etwas tun. Trotz unserer Unvollkommenheit, die wir haben. Trotz der Zahl, Gemeindegliederzahl. Ja, klar, Siegen 211 Gemeindeglieder, 185, 190 kommen zum Gottesdienst, ist natürlich ganz anders, keine Frage. Ja, hat man mehr Kapazität, denkt man. So ist das aber nicht. Ja? Eine kleine Gemeinde hat vielleicht noch mehr Kapazität. Das ist jetzt meine Erfahrung. Ja? Also trotz der Unvollkommenheit, trotz, dass wir wenig sind, etwas machen. Wenn Gideon gesagt hätte, Gideon, also Gott hat ihm gesagt, 22.000 ist mir zu viel. 300 reicht mir. Ja? 300, mit 300 hat er so viel gemacht. Ja? Deswegen, wie wir da stehen, wie ich da stehe, ist doch eigentlich egal. Es ist doch nicht wichtig, oder? Deswegen gefallen mir die Worte, die Apostel Paulus gesagt hat, alles. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Amen.